Heute bei «Apropos», mit welchen Tricks Uber sich in der Schweiz durchgesetzt hat.
We were saying to consumers in cities and towns all over the world that if you download the Uber app, you will have a great service, you'll get around your city so much better, so much cheaper. And essentially we sold people a lie.
Vor rund 10 Jahren hat Uber die Taxibranche weltweit aufgerüttelt. Auch in der Schweiz. 2013 hat nämlich die Fahrdienst-App aus den USA in grossen Schweizer Städten Fuß gefasst. Seither kann man sich von Uber-Fahrerinnen und Fahrern umschauffieren lassen. Das günstiger und einfacher als mit dem Taxi. Jetzt zeigen neue geleakte Dokumente, die sogenannten Uber-Files. Uber ist bis im Start in der Schweiz ziemlich aggressiv und ziemlich unzimperlich vorgegangen.
A group of entrepreneurs who are intoxicated with billions of dollars of investor money go into a democracy, into a country like Switzerland, and say, we've decided that your law is a bad law. We don't agree with your law. It doesn't suit our business motives, so we're going to ignore your law.
Christian Brönnimann vom Tamedia Recherchedesk hat sich zusammen mit seinen Kollegen Roland Gamp, Oliver Zielmann und Sylvain Besson die Unterlagen angeschaut und mit dem Mann geredet, den sie an die Öffentlichkeit gebracht hat. Und Christian Brönnimann ist jetzt im Studio. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Christian.
Hallo Mirja.
Christian, wir fangen die Geschichte an im Jahr 2009. Wenn man sich damals irgendwo hinfahren lassen wollte, was musste man machen?
Da hat man einfach die normalen Taxis zur Verfügung gehabt, die man konnte, von der Straße winken oder einen Taxistand nehmen. In vielen Städten sehr etabliert und zum Teil auch nicht mit dem besten Ruf.
Mhm. Oder man hat sich irgendwie all die 100 Taxinummern müssen merken, kann ich mich noch erinnern.
Natürlich, ja. Man hätte so einen Telefon bestellen, genau.
Genau. Dann hat ein Start-up aus den USA das Ganze ziemlich aufgemischt, kann man sagen, Uber. Was war das Versprechen von Uber?
Uber sieht sich als Technologieplattform, als innovatives Unternehmen aus dem Silicon Valley, wo quasi Fahrer und die Leute, die möchten chauffiert werden, zusammenbringt, online mit einer App und durch das die Kosten sehr gering behalten und günstiger so Taxidienstleistungen anbieten.
Wo sie gestartet sind, was hat Uber für ein Image gehabt?
Also Uber ist in vielen Kreisen als sehr innovatives Unternehmen angeschaut worden, hat in dem Sinne einen guten Ruf gehabt, ein Unternehmen, das die Zukunft prägt. Uber ist gleichzeitig auch sehr aggressiv auftreten. Sie sind angetreten, für eine etwas verkrustete alte Branche, Taxibranche aufzumischen und mit einer neuen, innovativen Lösung zu verbessern.
Uber hat ja zu dieser Shared Economy auch gehört. Wie genau hat Ihr Prinzip funktioniert? Wieso sind Sie so viel günstiger gewesen als bisherige Taxis?
Uber hat sich als Technologieplattform verstanden und versteht sich heute noch als das, wo Ride-Sharing im Kern anbietet. Das heisst, Uber bringt Leute zusammen, die ein Auto haben und Zeit, um Leute umzuschauffieren, die von A nach B möchten gelangen. Anfänglich hat Uber das sogar so gemacht, dass die Leute, die Taxidienstleistung angeboten haben, keine Lizenz gebraucht haben, was in vielen Ländern auch in der Schweiz nicht legal war. Das Modell hat Uber dann in der Schweiz auch wieder aufgegeben, weil es einfach zu vielen Konflikten mit dem Gesetz geführt hat.
Wie ist denn das Ganze angekommen?
In vielen Ländern ist Uber hofiert worden am Anfang, mit offenen Armen quasi begrüßt worden. Auch von Politikern, die sich gerne als innovativ und als in Zukunft schauend natürlich darstellen bei ihren Wählern. Uber hat von Anfang an Zugang gehabt zu den Mächtigsten. Das hat sich zum Beispiel gezeigt 2016 am WEF, wo sie ein Gespräch geführt mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron oder wo der damalige Vizepräsident von den USA, der Joe Biden, auch ein Treffen gehabt hat mit dem Uber-Chef und Uber auch erwähnt hat in ihrer Rede am WEF. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Uber auch Schlechtes mit sich gebracht hat. Einerseits die Taxibranche, wo der Dumpingpreise von Uber in grosse Schwierigkeiten gekommen ist. Andererseits die eigenen Fahrer bei Uber, die ausgenutzt worden sind, muss man so sagen. Durch das, dass sie nicht als Angestellte sind angeschaut worden von Uber, sondern einfach als Freelancer quasi, wo keine Sozialabgabe, also keine Altersversicherung beispielsweise, zahlt bekommen. Wenn sie Unfall hatten, hat Uber nicht dafür gehaftet und so weiter. Also ganz schlechte Arbeitsbedingungen gehabt.
Mhm. Uber hat also eine bestehende Branche, die Taxibranche, ziemlich vor den Kopf gestossen. Wie hat sich denn das gezeigt?
Es hat Proteste gegeben weltweit und auch in der Schweiz von Taxifahrern, die auf die Straße gegangen sind, zum Teil auch gewaltvoll und dagegen gekämpft haben, dass da der Dumpinganbieter Uber kommt und ihnen quasi das Geschäft kaputt macht.
There were Uber drivers who were attacked in Amsterdam, in Lyon, in France. There were people getting beaten up, also Uber passengers. There were Uber drivers getting shot, killed in South Africa, in Mexico, in Brazil. My name is Mark McGann. I have been working at the nexus of business and government for almost 30 years. And I'm the whistleblower who revealed what's now become known as the Uber files.
An dieser Stelle müssen wir einmal den Mark McGann vorstellen. Wer ist das?
Mark McGann war der Cheflobbyist von Uber zur damaligen Zeit für Europa, Afrika und den Nahen Osten. Also auch für in der Schweiz. Und er hat in dieser Rolle maßgeblich mitgestaltet, wie Uber gegenüber Behörden und Politikern auftreten ist und versucht hat, die eigenen Interessen durchzusetzen. Mhm. Er hat dann auch genug gehabt vom Vorgehen, vom dreisten Vorgehen von Uber und ist ausgestiegen und ist dann inzwischen zum Whistleblower geworden.
And when I see Uber, you know, spending tens of millions of dollars every year trying to block democratic initiatives to try and provide just basic social protection for drivers, I just felt I had to stand up. I'm not against Uber. I think Uber is a great service. But until such time as they treat Uber drivers with respect, with dignity, then I think it's important to expose how this business model was constructed.
Zum Whistleblower wurde ist, indem er eine riesige Menge an Dokumenten, es sind 120'000, wie man bei euch nachlesen kann, von Uber, von seinem ehemaligen Arbeitgeber, an Medien übergeben hat, unter anderem an Guardian und eben das internationale Netzwerk ICIJ, wo hat Tomedia dazugehört. Was steht in diesen Dokumenten?
Das sind vorwiegend E-Mails von Uber-Mitarbeitern mit Behörden, untereinander, mit Lobbyagenturen, wo man sieht, wie das hinter den Kulissen geschaffen worden ist, was man für Vorbereitungen trifft, wenn dass man wen treffen will, mit welcher Botschaft, wie dass man versucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Wie brisant ist denn das, was man dort rein kann lesen?
Die Dokumente erlauben einen Blick in die Kulissen, wie so eine konzentrierte Aktion stattfindet. Das ist sehr interessant, das mal an einem ganz konkreten Beispiel nachzuzeichnen. Es ist auch darum interessant, weil eben von Anfang an eigentlich klar war, dass das Geschäftsmodell, das Uber lancieren will, nicht gesetzeskonform ist. Nicht in der Schweiz, nicht in vielen anderen Ländern. International sieht man in diesen Dokumenten auch, dass Uber hat an verschiedenen Standorten sogenannte Killswitches eingesetzt. Das heisst, wenn sie Probleme haben mit der Behörde, haben sie einfach einen Knopf drücken und ihre Computersysteme sind runtergefahren und Daten sind gelöscht worden, damit sie die Strafverfolgung erschweren. Es ist sehr ein spannender Blick in die Welt von diesem aufstrebenden Start-up, der ohne Skrupel durchstarten will.
Du und deine Kollegen vom Recherchedesk, ihr habt euch das ja vor allem für die Schweiz angeschaut. Wann ist denn Uber in die Schweiz gekommen und auf welche Art und Weise? Was kann man da daraus nachvollziehen?
Uber ist sehr klandestin in die Schweiz gekommen. Im Jahr 2013 sind die ersten Uber-Fahrer aktiv geworden. 2014 ist nachher auf einer grösseren Skala gestartet worden. Zuerst in Genf, dann in Zürich. Kurz darauf aber auch in Basel und in Lausanne. Und das war eigentlich, dass Uber ist gekommen, ohne gross vorher Kontakt mit den Behörden aufzunehmen, sondern wir haben einfach mal gestartet und wollten so schnell wie möglich wachsen, für dass man erst so gross wie möglich ist, um eine möglichst gute Verhandlungsposition zu haben mit den lokalen Behörden. Das hat auch durch Mark McGann also erklärt.
So we decided, we looked at the rules, we decided that they didn't suit us, they didn't suit our business model, so we just pushed them to one side. Yeah, I mean, we were told that it's better to ask for forgiveness than to ask for permission. We were told don't take no for an answer, and government and regulators just needed to get out of the way.
Ist denn das, was sie gemacht haben in der Schweiz, erlaubt gewesen?
Es hat zwei Probleme gegeben, mit dem bestehenden Gesetz. Zuerst war es, dass Uber zu Beginn alle fahren lassen, auch die, die nicht eine Taxilizenz hatten. Das war klar nicht legal gewesen. Das ist die ersten 4 Jahre so praktiziert worden. Und wo dann Uber-Fahrer sind verurteilt worden von dem Gericht, hat Uber das dann auch gestoppt. Das andere Problem ist das, was uns heute noch beschäftigt, dass Uber die Uber-Fahrer nicht als Angestellte betrachtet. Das hat zur Folge, dass die Uber-Fahrer sehr schlechte Bedingungen haben. Sie gelten in den Augen von Uber als Selbstständige. Das heisst, sie bekommen zum Beispiel keine Sozialabgaben gezahlt, keine Sozialversicherungen gezahlt. Sie sind, wenn sie einen Unfall haben, nicht versichert von Uber. Es ist sehr lang gegangen, nämlich bis letzten Sommer, bis das Bundesgericht also abschliessend beurteilt hat, ob das okay ist oder nicht. Und es hat gesagt, es sei nicht okay in Bezug auf den Kanton Genf. Seitdem muss Uber im Kanton Genf die Uber-Fahrer als Angestellte betrachten und entsprechend auch entlöhnen und Sozialabgaben entrichten. Die Gewerkschaft Unia sieht das Urteil als Leitentscheid. Uber sagt, es bezieht sich nur auf den Kanton Genf. Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Monaten oder Jahren, wie es in anderen Kantonen wird rauskommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass auch in anderen Kantonen Uber die Uber-Fahrer muss als Angestellte betrachten. Im Kanton Genf gibt es jetzt eine Lösung, wo Uber mehrere Dutzend Millionen muss nachzahlen muss.
Mhm. Das passiert alles heute, da ist ziemlich viel im Tun. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, eben damals war man in der Schweiz eher ein bisschen überrumpelt gewesen. Du hast es erwähnt, Uber hat auch ganz viel dafür gemacht, dass sie gute Bedingungen haben, um in der Schweiz zu starten. Kannst du dort noch so ein, zwei Beispiele geben? Wie sind sie vorgegangen?
Sie haben sich Lobbying-Agenturen gesucht, die sie unterstützen dabei. Das heisst, dass sie Leute, die in der Schweiz sehr gut vernetzt sind, die Zugang verschaffen zu Beamten in Bundesbern oder in den Städten, wo sie sehr aktiv waren, zu Politikern, die dann vielleicht politisch irgendwo einen Vorstoss mal lancieren oder sich öffentlich zu Uber äussern im positiven Sinn, zu Wissenschaftlern, die dasselbe in akademischen Kreisen machen und auch zu Medien, also zu Journalisten, die gezielt sind mit Informationen angefüttert wurden, die dann Geschichten geschrieben haben, die durchaus im Sinn von Uber waren.
Mhm. Und bei der politischen Beeinflussung, um was ist es da konkret gegangen, zum Beispiel?
Dort ist es darum gegangen, möglichst gute Rahmenbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, für das Geschäftsmodell von Uber zu legalisieren, quasi. Auf Bundesebene, wie auch auf lokaler Ebene. Das heisst, man hat versucht, mit Politikern so in Kontakt zu treten, dass sie sich dann einsetzen dafür, dass Gesetze angepasst werden oder bestehende Gesetze nicht verschärft werden. Also wir sehen aus den Uber-Files, dass Treffen sie geplant waren und zu einem grossen Teil auch stattgefunden haben, mit mehr als 3 Dutzend Politikern auf nationaler und lokaler Ebene. In diesem Zeitraum 14, 15, 16. Beispielsweise mit dem damaligen Nationalrat Fatih Derder, ein Liberaler. Derder war eine ganz interessante Figur für Uber, weil er sich für Innovation und Digitalisierung eingesetzt hat und gleichzeitig FDPler für liberale Gesetzgebung eingestanden ist. Eine super Kombination für Uber. Ihn hat man sicher mindestens 2-mal getroffen. Der Fatih Derder hätte auch Vorstöße verfasst und eingereicht im Nationalrat. Er sagt allerdings, er habe die Vorstöße ohne Beeinflussung von Uber verfasst. Mhm. Neben den Politikern waren Leute aus der Verwaltung sehr wichtig für Uber, sowohl bei der Gesetzgebung wie auch bei der Durchsetzung von bestehenden Gesetzen eine Rolle spielen. Wir sehen Treffen mit verschiedenen Spitzenbeamten in Bundesbern, die Uber gemacht hat, vermittelt durch die Lobbyagenturen. Beispielsweise mit dem damaligen Chef vom Rechtsdienst vom Finanzdepartement und mit dem damaligen Generalsekretär vom Finanzdepartement, wo gerade der Erarbeitung von einer Antwort auf so einen politischen Vorstoss war in dieser Zeit.
Mhm. Und wie ist das rausgekommen mit der, was hat man denn geantwortet auf den politischen Vorstoss?
Die Haltung vom Bundesrat, wo die Verwaltung ist ausgearbeitet wurde, war total im Sinn von Uber, nämlich dass es im Moment keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf braucht.
Mhm. Und haben ihr jetzt aus diesen Uber-Files herausgefunden, ob es da einen direkten Zusammenhang gibt? Von diesen Treffen zu dieser Positionierung?
Noch? Nein, das ist unmöglich. Wir wissen ja nicht, wie am Schluss Meinungsfindung stattfindet in der Verwaltung oder beim Bundesrat. Aber was man sicher kann sagen kann, ist, dass es Uber geschafft hat, mit viel Geld sich einen Zugang zu Entscheidungsträgern zu verschaffen, was halt eine gewisse Ungleichheit gibt, weil zum Beispiel die Taxibranche hat wahrscheinlich nicht den gleichen Zugang gehabt zur damaligen Zeit. Und das gibt halt so ein bisschen Ungleichgewicht in den Möglichkeiten, wo verschiedene Player haben, um ihre Interessen durchzusetzen.
Mhm.
Und wenn man sagt, viel Geld, wir sehen aus der Uber-File so, was so eine Lobbying-Agentur kostet, für so eine Kampagne zu machen, dass sie im Fall von Uber zu dieser Zeit 16'000 Franken im Monat.
Du hast vorher beschrieben, dass die Uber-Fahrer auch ziemlich viel Backlash bekommen haben, zum Teil angegriffen worden sind. Es hat auch in der Schweiz so einen Angriff gegeben auf einen Uber-Fahrer. 2016 ist das gewesen. Wie hat Uber auf das reagiert, auf diesen Angriff?
Also Uber hat so Angriffe versucht zu instrumentalisieren. Das heisst, man hat mit diesen Angriffen zeigen, dass eben Taxifahrer die Bösen sind und Uber die Guten quasi, die jetzt hier angegriffen werden und quasi das Opfer. Wir sehen auch, dass so der Angriff in der Schweiz, in Genf, intern so diskutiert worden ist, dass man gesagt hat, wir möchten den irgendwann in die Medien bringen. Wir müssen aber aufpassen, dass es nicht klar ist, dass das von Uber in die Medien gebracht worden ist, sondern so ein bisschen verdeckt halt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo andere News in den Medien waren, nämlich von einem Gerichtsurteil gegen Uber, dass man dort quasi wie die öffentliche Meinung wieder ein bisschen auf die eigene Seite können ziehen damit.
Mhm. Und inwiefern ist so etwas Teil von dieser Uber-Strategie gewesen?
Das ist weltweit gemacht worden. Das ist auch etwas, was Mark McGann ja rausgestrichen hat im Gespräch. Etwas, was er rückblickend total bedauert, dass die Gewalt gegen die Uber-Fahrer ist instrumentalisiert worden.
You know, if Uber passengers got attacked by, you know, violent taxi drivers, or if Uber drivers got attacked, and that happens so often, we wanted to make sure that, you know, we gain maximum advantage from that by putting that out into media to show, look, the taxi people are the bad guys, and the governments that are protecting these taxi drivers, they're the bad guys. I can understand the anger of taxi drivers in some cities where Uber was just coming in, breaking the rules, ignoring the law, and was being allowed to actually not only compete with them, but to take away their business.
Wie schaut denn Mark McGann heute auf seine Tätigkeit für Uber zurück?
Natürlich sehr kritisch als Whistleblower. Er sagt, er schämt sich auch für Sachen, die er mitgetragen hat damals. Und er sieht das auch als Untergrabung von der Demokratie, wie Uber vorgegangen ist. Ja, eigentlich auch im Wissen darum, dass das Modell, das sie möchten etablieren, nicht korrekt ist, einem bestehenden Gesetz gemessen.
Mhm. Die Uber-Files, die ihr euch jetzt angeschaut habt, die gehen ja bis 2017, also aus dieser Anfangszeit von Uber. Hat sich denn seither etwas verändert? Oder wie sieht das Geschäftsmodell von Uber heute aus?
Also Uber sagt, sie sind ein total anderes Unternehmen. Die Kultur hat sich total geändert, auch durch den Wechsel an der Spitze. Uber sagt, die Fehler, die man gemacht hat, will man nicht wegreden. Gibt also quasi zu, dass man nicht korrekt gehandelt hat. Uber sagt, wir sind in ständigem Kontakt mit den Behörden und wir versuchen im Dialog die besten Lösungen zu finden. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Gewerkschaft, die das kritisch anschaut, sagt, Uber geht immer nur genau so weit, wie sie gerade unbedingt müssen und versuche nach wie vor so sich zu positionieren, dass sie möglichst wenig oder gar keine Sozialabgaben zahlen, eben indem sie die Fahrer auch heute in vielen Städten in der Schweiz nicht als Angestellte betrachten. Es ist also auch heute nicht so, dass Uber einfach so smooth durchgeht, sondern nach wie vor für ganz viel Gesprächsstoff und auch für ganz viele juristische Auseinandersetzungen sorgt.
So eben auch in der Schweiz, du hast vorher das Bundesgerichtsurteil erwähnt, auch das wird vermutlich noch weitergehen.
Also das ist die letzte Instanz jetzt für den Kanton Genf. Aber es gibt für andere Kantone noch hängige Verfahren, die auch vor Bundesgericht sind, wo sich in den nächsten Monaten oder Jahren, das geht ja manchmal sehr lang, sich dann wird zeigen, wie es in anderen Kantonen weitergeht mit Uber.
Mhm. Ihr habt euch die Uber-Files angeschaut. Wie ist deine Einschätzung? Das alles stammt ja sozusagen aus der Vergangenheit. Uber sagt ja, das sind quasi Tempi Passati, wir haben uns geändert. Inwiefern muss uns das, was dort reinsteht, heute noch beschäftigen?
Ich glaube, das Kapitel Uber ist alles andere als abgeschlossen. Es hat vor ein paar Monaten auch einen Bericht gegeben von der Eidgenössischen Finanzkontrolle, wo so Plattformdienstleistungen wie Uber eine ist, die über das Internet funktionieren und Angebot und Nachfrage miteinander verbindet, analysiert und dort einen sehr grossen Handlungsbedarf feststellt, weil Behörden kaum Möglichkeiten haben, beispielsweise zu kontrollieren, ob die Arbeitsbedingungen eingehalten werden bei solchen Dienstleistungen. Und die Gewerkschaft Unia redet ja davon, dass sie der grösste Schwarzmarktskandal, den es in der Schweiz jemals gegeben hat, bei Uber, und zwar nach wie vor, da die Uber-Fahrer nach wie vor an den meisten Orten nicht Angestellte sind von Uber. Mhm. Und darum habe ich das Gefühl, das ist ein Thema, das uns auch in den nächsten Jahren weiterhin wird beschäftigen, weil die rechtlichen Fragen noch alles andere als geklärt sind.
Mhm. Danke vielmals, Christian, für das Gespräch.
Danke, Mirja.
Die ganze Recherche und auch das ausführliche Interview mit Mark McGann, wo man auch noch im Video sehen kann, das findet man alles online. Wir verlinken das auch gerne noch im Beschrieb zu dieser Episode. Das könnt ihr lesen, wenn ihr ein Tagi-Abo habt, sowieso. Und wenn ihr noch keins habt, dann kann man als Podcast-Hörerin oder Hörer auch 3 Monate alles gratis lesen beim Tagi. Das mit dem Gucci-Code «Apropos» mit grossem A auf der Seite tagiabo.ch. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.